14 Jahre lang lehrte er bis zu seiner Emeritierung im Jahr 2014 neuere und neueste Geschichte an der Fernuniversität Hagen. Darüber hinaus ist er ein durch und durch politisierter Mensch. Das hängt mit seiner Herkunft zusammen, aber nicht nur. Peter Brandt ist der älteste Sohn von Willy und Ruth Brandt. Seit seinem 14. Lebensjahr ist er aus eigenem Antrieb in verschiedenen politischen Organisationen tätig, seit mehr als 20 Jahren auch Mitglied der SPD. Zuletzt leitete er den wissenschaftlichen Beirat zur Neuausrichtung der Sammlung des Karl-Marx-Hauses in Trier und war gleichfalls beratend tätig im Vorfeld der großen Karl-Marx-Landesausstellung in Trier. Herr Brandt, beginnen wir mit dem Stichwort SPD. Sie haben sich zuletzt auch immer wieder über den Zustand der deutschen Sozialdemokratie geäußert. Tut Ihnen Martin Schulz leid?
Ja, tut mir sehr leid. Persönlich, ich glaube auch, dass es besser gewesen wäre, wenn er im Wahlkampf seiner inneren Stimme gefolgt wäre, statt diversen Beratern. Man weiß ja inzwischen auch etwas darüber, wie das Ganze abgelaufen ist, aber ich halte das nicht für den Kern der Sache, das Personalproblem. Die SPD ist so wie die sozialdemokratischen Parteien in ganz Europa in einer sehr schwierigen Situation, die struktureller Art ist. Die 60er, 70er Jahre, also gewissermaßen so die Hochphase der Sozialdemokratie, das war eine günstige Periode, wo es möglich war, ohne große Konflikte das Sozialstaatsmodell weiter voranzubringen. Langsam lief dann nach der schweren Doppelkrise um Berlin und Kuba auch die Entspannung an. Das begann ja nicht erst mit 1969 und das war also eine günstige Phase für die Sozialdemokratie. Das hat sich dann in der zweiten Hälfte der 70er Jahre geändert.
Da kommen wir gleich nochmal drauf, auf die Strukturkrise der Sozialdemokratie. Aber vielleicht nochmal kurz zurück zu Martin Schulz. Sie haben erwähnt, er hätte besser auf seine innere Stimme gehört. Was hätte die ihm denn gesagt?
Naja, also er hat sich ja begleiten lassen von einem Spiegel-Mitarbeiter, der das aus engster Nähe beobachtet hat. Und da gab es einfach eine Fülle von Ereignissen, wo deutlich wurde, dass er einen anderen Instinkt hatte, als die Berater ihm das aufgedrückt haben. Also er hat angefangen mit dem Thema der Gerechtigkeit. Soziale Gerechtigkeit, das kann nun alles Mögliche heißen. Also ich sag mal, der Wirtschaftsliberale meint auch, es wäre gerecht, wenn einer 100 mal so viel verdient wie der andere, weil er in Anführungszeichen mehr leistet. Also deswegen ist das mit der Gerechtigkeit so eine Sache. Aber man kann bei Sozialdemokraten ein gewisses Grundverständnis voraussetzen, dass Gerechtigkeit auch etwas mit relativer Gleichheit zu tun hat. Das war das große Thema, mit dem Schulz angetreten ist und wo es ja zunächst mal diesen sogenannten Schulz-Hype gab. Das waren eigentlich verlorene sozialdemokratische Wähler, die da zurückkamen bei ihm.
Stichwort Schulz-Hype. Sie haben schon vor knapp einem Jahr in einem gemeinsam mit der Grünen Antje Vollmer formulierten Appell davon geschrieben, dass diese Schulz-Euphorie, dieser Schulz-Hype nicht etwa als Zustimmung gemeint gewesen sei, sondern als Aufforderung. Wie haben Sie das gemeint?
Ich habe das so gemeint, dass es nicht darum ging, einfach nur eine Personalentscheidung oder einen Zustand, in dem sich die SPD befand, zu bejubeln, sondern dass damit eine Hoffnung verbunden war. Nämlich die Hoffnung, dass die soziale Frage wieder ins Zentrum der SPD-Politik gerückt wird, zusammen mit dem anderen großen Thema der Entspannungspolitik. Und wir wissen auch, dass dieser sogenannte Schulz-Hype, das ist ja untersucht. Also da gab es eine sehr viel größere Zustimmung plötzlich in allen Bereichen und vor allem in den sozial schwachen Gruppen. Also es war jetzt nicht nur ein paar junge Leute, die jetzt euphorisiert waren, es war eine ganz breite Strömung und das konnte nicht gehalten werden. Das halte ich jetzt nicht für ein persönliches Versagen von Schulz, sondern ich glaube, dass der ganze Wahlkampf an der Stelle nicht richtig angelegt war.
Ihr großes wissenschaftliches Thema unter anderem ist die Geschichte der Freiheitsbewegungen in Deutschland, da kommen wir noch drauf. Aus dieser Freiheitsbewegung ist auch die SPD entstanden. Was sagt der Historiker vor dem Hintergrund der eben schon angesprochenen Strukturkrise der Sozialdemokratie? Was macht die SPD heute falsch?
ob jemand etwas falsch macht oder richtig, hängt ja immer davon ab, welchen Maßstab man anlegt. Wer jetzt die Agenda 2010 für alternativlos hält, der wird anders darüber urteilen als derjenige, der sagt, das ging in die falsche Richtung. Ich denke, das Grundproblem der Sozialdemokratie, nicht nur in Deutschland, es gibt ja noch gravierendere Beispiele für den Niedergang der Sozialdemokratie, ist, dass sie an der Stelle, als das alte Modell nicht mehr funktionierte, also der mehr oder weniger keynesianisch gesteuerte Kapitalismus mit immer weiterer Entwicklung des Sozialstaats, parallel die Entspannungspolitik nach Osten, wo das problematisch wurde, eine bestimmte Grundentscheidung getroffen hat oder vielleicht nicht mal Entscheidung, sondern es als unabdingbar, als alternativlos gesehen hat, sich an das anzupassen, was wir als Globalisierung bezeichnen, was mit Stichworten wie Neoliberalismus, Marktentgrenzung benannt wird. Finanzmarktkapitalismus ist ein anderes Stichwort. Und die Mehrheitsströmungen in der Sozialdemokratie haben dann doch gemeint, es bliebe nichts anderes übrig, als sich dem irgendwie anzupassen und so etwas wie eine progressive Variante davon ins Spiel zu bringen. Also das war, wenn man so will, der Kern auch dessen, was die Regierung Schröder zusammen mit den Grünen, was man nicht vergessen darf, also die sollen sich da mal nicht rausmogeln, praktiziert hat. Und wie man das bewertet, ist halt die Frage, ob man es wirklich für alternativlos hält.
Und Sie?
Ich halte es nicht für alternativlos. Es ist ja auch heute so, in Deutschland haben wir immer noch unter den Wirtschaftswissenschaftlern eine nur verschwindende Zahl von solchen, die das, was ich jetzt mit einem nicht besonders präzisen, aber eingebürgerten Ausdruck als Neoliberalismus bezeichnet, die das ablehnen und eine Alternative anstreben. Das ist eine ganz kleine Gruppe innerhalb der Wirtschaftswissenschaftler. In anderen Ländern ist das anders, einschließlich der USA. Also da ist die Diskussion schon ganz anders. Wie gesagt, über einzelne Dinge kann man reden. Es geht um die grundsätzliche Entscheidung, wie man mit diesen Phänomenen umgeht. Und da, denke ich, ist Diskussionsbedarf. Man muss sich ja klar machen, das letzte Wahlergebnis bei der Bundestagswahl, was die Sozialdemokratie eingefahren hat. Und ich wiederhole nochmal, das war nicht nur eine persönliche Niederlage von Schulz. Dieses Ergebnis ist nicht einfach eine Niederlage, ist eine Katastrophe. Und ich hoffe nur, dass nicht, nachdem sich die Partei, was vielleicht wirklich unvermeidlich war, jetzt dann in die Große Koalition nochmal begeben hat, dass dann die Diskussion um Erneuerung auf der Strecke bleibt.
Peter Brandt, Sie sind mit 14 Jahren den Falken beigetreten, einer SPD-Jugendorganisation, aus eigenem Antrieb. Nun stammen Sie aus diesem besonderen Elternhaus. Ihr Vater war Willy Brandt, ich habe es schon gesagt. Aber was hat Sie persönlich als ganz junger Mensch politisiert?
Naja, das Elternhaus war sehr politisch. Und erstmal muss man sich vielleicht klar machen, dass die Atmosphäre in Berlin, vor allem als die Grenze noch offen war, war ohnehin sehr politisiert. Man kam fast unvermeidlich schon als Kind in Berührung mit Dingen, auf die man täglich stieß.
In Parenthese, damit wir es besser verstehen, Sie sind Jahrgang 1948, also kurz nach dem Krieg geboren und in Berlin.
Ich bin im Oktober 1948 in Berlin geboren und aufgewachsen und habe die Stadt als Kind noch als eine Stadt erlebt. Zwar mit zwei verschiedenen Verwaltungen, zwei verschiedenen Währungen, aber doch eine Stadt, wo man hin und her gehen, fahren konnte, wo die Leute auch wechselten, wo Familien auf der einen und anderen Seite lebten. Ich nehme an, das hat auch mein Interesse für die deutsche Frage schon in Kindheitstagen geweckt. Ich konnte nie die Mauer und die Teilung als einen sozusagen dauerhaften und schicksalhaft verordneten Zustand akzeptieren. Aber wie gesagt, schon Politisierung, erstens aufgrund des Wohnorts und dann natürlich nochmal verstärkt durch das Elternhaus, wo auch nicht künstlich versucht wurde, die Kinder jetzt davon fernzuhalten. Also natürlich gab es Besprechungen, wo man dann das Zimmer zu verlassen hatte, aber manchmal saß man auch dabei, wenn Besuch kam, wenn geredet wurde oder der Vater ist mit einem Berater spazieren gegangen und hat die Jungs mitgenommen. Also man hat dann schon ziemlich viel mitbekommen.
Nun standen die Falken dieser SPD-Jugendorganisation haltungsmäßig deutlich links von der SPD und ihr Vater galt als ein eher auf der rechten Seite stehender Sozialdemokrat. Nun geht der Peter Brandt zu den Falken. Wie fanden das denn ihre Eltern?
Naja, es war ja jetzt nicht so, dass also aufgrund der politischen Positionierung von einigen führenden Falken und der Mehrheit des Verbandes, das wäre etwas, was nicht akzeptabel wäre. Aber es gab schon ein gewisses Spannungsverhältnis. Eigentlich war es so, dass mein Vater der Meinung war, dass man so etwas in dem Alter schon alleine entscheiden könnte. Das hatte sicher damit zu tun, dass er selbst in ganz frühen Jahren alleine zurechtkommen musste, also ohne Vater aufgewachsen, mit einer Art Ersatzvater, seinem Opa. Aber im Grunde war er alleine und schon als Kind weitgehend alleine, als Jugendlicher ohnehin. Das heißt, er hatte eine ganz andere Einstellung, in welchem Alter man Entscheidungen trifft. Und das war manchmal auch schwierig, weil es einem Verantwortung zugeschoben hat, aber es hat auch Spielraum eröffnet und ich kann mich nicht erinnern, dass er auch nur irgendwie sich kritisch darüber geäußert hat. Er hat dann zum Teil sich kritisch zu dieser Position der Falken geäußert. Nebenbei gesagt, die Falken waren nicht links im Sinne einer Pro-SED oder Pro-Moskau-Position, waren durchaus antistalinistisch, aber sie waren eben auch antikapitalistisch, was inzwischen die SPD nicht mehr unbedingt sein wollte. Und das war der Reibungspunkt.
Aber nicht genug mit den Falken. Einige Jahre später orientierten sie sich noch weiter links und wurden Trotzkist, gründeten gar die Organisation Spartakus, nicht zu verwechseln mit dem damaligen marxistischen Studentenbund Spartakus. Das war eine Geschichte von der DKP. Sie hatten da eine etwas andere Organisation. Es ist schon ein bisschen her, das war in den 60er Jahren. Deswegen erklären Sie uns bitte, was denkt ein Trotzkist?
Naja, diese Strömung ist ja schon in den 20er, 30er Jahren des 20. Jahrhunderts entstanden. Und Trotzki war ja der, wenn man so will, der zweite wichtige Mann der Oktoberrevolution. Hinter oder vielleicht auch neben Lenin. Galt als Sieger im Oktoberumsturz und im Bürgerkrieg, war durchaus auch, wie ich heute kritischer sagen würde als damals, auch mitverantwortlich für die brutale Führung des Bürgerkriegs auf beiden Seiten, wohlgemerkt, kam dann in eine Gegenposition zu Josef Stalin, dem Mann des Apparats, der dann im Lauf der 20er Jahre zunehmend an die Spitze trat und wurde in mehreren Stationen dann schließlich auch aus der Sowjetunion verbannt, über etliche Stationen im Exil dann sogar umgebracht von einem stalinistischen Agenten.
Ist mit dem Beil erschlagen worden, glaube ich.
Mit dem Eispickel. 1940 in Mexiko. Und um das nur stichwortartig anzudeuten, also die Differenzen zu den dann stalinisierten kommunistischen Parteien waren einmal die innere Organisation des Sowjetstaates, also sprich das, was die Trotzkisten dann als Arbeiterdemokratie bezeichneten. Das Zweite, was ein wichtiger Unterschied war, die internationale Orientierung, also man lehnte die stalinische Theorie vom Aufbau des Sozialismus in einem Lande ab und meinte, der Sowjetstaat, dessen Funktion wäre eigentlich die eines Stützpunktes für die internationale Revolution, nicht umgekehrt. Vielleicht kann man es so sagen, also diese trotzkistische Richtung hat sich immer als authentische Fortsetzung der bolschewistischen Partei in den ersten Jahren ihrer Existenz gesehen. Sind dann später auch nach dem Zweiten Weltkrieg, als sie völlig marginalisiert waren überall, jeweils in die großen Arbeiterparteien hineingegangen, aber verdeckt. Daher kam auch die Verbindung. Also in Frankreich waren sie dann in der kommunistischen Partei, in Deutschland in der sozialdemokratischen Partei. Und das war dann eine Gruppe, auf die man da gestoßen ist in den Falken, nicht? Also die gab es dann in einigen Gewerkschaftsverbänden, waren sie sowieso präsent, in den Jungsozialisten, den Falken, in der eigentlichen SPD-Organisation. Aber das waren ja kleine Gruppen, die eine gewisse Wirksamkeit entfalten konnten, die größer war als die Zahl. Also ich habe das jetzt nur mal dargestellt, damit überhaupt klar ist, wie diese Leute ticken und wie ich selber auch mal getickt habe.
Das war in den 60er Jahren und dann kommen wir zur dem Jahr 1968, das ist jetzt auch 50 Jahre her, wird viel daran erinnert. Und sie kamen damals auch in die Nähe zur APO und sie kannten Rudi Dutschke gut. Und sie haben mal geschrieben, sie fanden den sympathisch. Was war denn sympathisch an Rudi Dutschke?
Das war ein ganz bescheidener, also im Persönlichen, ein ganz bescheidener Mensch, der sehr offen war, anderen gegenüber, überhaupt nicht arrogant. Hat also mit einem jungen Gymnasiasten oder Lehrling genauso auf einer Ebene geredet wie mit einem Professor. Und er hatte was Charismatisches an sich. Das kann man heute wahrscheinlich nicht mehr nachvollziehen. Viele sagten mir, wenn man das heute nochmal hört, dann denkt man, wo kam die Wirkung her? Das haben die Leute oder ein beträchtlicher Teil hat das damals anders erlebt. Und ich hatte ihn auch etliche Jahre vor 68 schon kennengelernt. Das war ja dann naheliegend, dass diese politische Orientierung, die ich hatte und die Gruppe, der ich angehörte, dass die dann auch versucht hat, da mitzumischen bei dem, was ich dann als außerparlamentarische Opposition entwickelt hat. Das ist ein eigenartiges Spannungsverhältnis bei Dutschke zwischen dieser persönlichen Liebenswürdigkeit auf der anderen Seite und einem fast fanatischen Vorgehen im Politischen auf der anderen Seite. Ja, das war schon eine interessante Figur. Also das war eher so einer, der morgens um fünf aufstand und nur ackerte. Also meistens hat er gelesen, nicht? Oder geredet. Außerdem war er früherer Leistungssportler. Es ist ihm sehr zugute gekommen, weil er oft der Polizei weglaufen konnte. Er hatte schon etwas, wo man im Nachhinein versteht, warum seine Wahrnehmung so unterschiedlich war bei verschiedenen Leuten, je nachdem, in welcher Lage sie ihn beobachtet haben.
Sie haben in den 60er Jahren auch mal vor Gericht gestanden, wegen Teilnahme an einer nicht genehmigten Demonstration. Und verteidigt hat sie damals ein weiterer Protagonist dieser 68er-Bewegung, der inzwischen berüchtigte Horst Mahler. Wieso er?
Ja, das kann ich Ihnen erklären. Wir reden jetzt vom Spätjahr 1968 und es ging um...
Damals war der einfach ein linker Anwalt.
Richtig, um zwei nicht genehmigte Demonstrationen. Mahler war eigentlich der APO-Anwalt damals und ich war sogar bereit, auch einen anderen Anwalt zu nehmen, den mir ein Mitarbeiter des Vaters empfohlen hatte. Den habe ich dann noch aufgesucht und der hat dann allen Ernstes mir vorgeschlagen, ich sollte erklären vor Gericht, ich wäre da nur zufällig spazieren gegangen. Und da hatte ich den Eindruck, das ist so absurd. Also der hatte offenbar auch noch gar nicht versucht, sich mal mit der Person auseinanderzusetzen. Also das hätte ja keiner ernst genommen. Es hätte auch nichts genützt, nicht? Und dann war für mich diese Sache gestorben und dann war das Normale für mich. Ich gehe dahin, wo alle hingehen, nämlich zu Mahler. Und nebenbei gesagt, brillanter Jurist. Also er war natürlich inzwischen schon bei den Gerichten auch in einem negativen Ruf. Also es war nicht so, dass man automatisch gut davon kam, wenn man zu Mahler ging. Aber man hatte wenigstens das Gefühl, da verteidigt einen jemand, der weiß, worum es geht. Ich meine, wie er sich entwickeln würde, das war ja damals
erst nicht. Ganz nach links und dann nach rechts.
Ja, also er ist sogar mehr im Lauf seines Lebens mehrfach. Also er war ja auch mal in erschlagenden Verbindungen, er war im SDS, er war auch mal in oder in der Nähe der FDP zwischenzeitlich, als er aus dem Knast raus war. Also man würde ja denken, dass man dann irgendwann mal stutzt und sagt, Moment, jetzt mal ein paar Schritte zurück. Aber ich habe immer gesagt, als ich zum ersten Mal diese Zickzacks mitkriegte, der Maler, das, was er gerade denkt, denkt er 150%ig. Ja? Das unterscheidet sich dann zwar, aber das denkt er 150%. Und der ist auch von dem überzeugt. Es ist überhaupt ein Irrtum meines Erachtens. Manche denken, wenn ein Teil der Neonazis den Judenmord bestreiten, dass die das nur so sagen. Nein, die sind ernsthaft davon überzeugt, dass das eine alliierte, ja, Fake. Ja, man schüttelt den Kopf, aber es ist so. Man versteht es besser, wenn man sich das klar macht. Die sind wirklich davon überzeugt. Wie dann jemand wie Mahler, der nun zweifellos ein hochintelligenter Mann ist, darauf kommt, ist wieder ein anderes Thema, aber so intensiv habe ich mich dann mit seiner Individualpsychologie dann auch nicht beschäftigt.
Sie hören die SWR2 Zeitgenossen mit dem Historiker Peter Brandt. Herr Brandt, ich habe schon gesagt, 1948 sind Sie in Berlin zur Welt gekommen. Das war während der Berliner Blockade, dem ersten Höhepunkt des Kalten Krieges. Sie sind der älteste Sohn von Ruth und Willy Brandt und Sie waren 9 Jahre, als Ihr Vater 1957 zum regierenden Bürgermeister von Berlin gewählt wurden. Das haben Sie erst mitbekommen, als die Lehrerin in der Grundschule Ihnen gratuliert hat.
Ja, also ich weiß nicht, ob ich es da erst mitbekommen habe, aber erst da wurde mir klar, das ist offenbar jetzt was andere groß zur Kenntnis nehmen. Also wahrscheinlich habe ich zu Hause irgendwie, wurde es mir mitgeteilt. Aber ich fand das völlig absurd. Warum gratuliert mir die Lehrerin zu etwas, was mein Vater geworden ist? Ich bin dann auch in der Schule ganz normal behandelt worden, nach meiner Wahrnehmung. Das war jetzt nicht der Punkt. Aber dieser Akt hat mich erstaunt. Naja, dann war man natürlich Mitglied einer Familie, die stärker beobachtet wurde als andere. Aber ich muss sagen, also meine Kindheit war doch sehr normal. Es gab noch keinen Personenschutz beispielsweise. Ich konnte im Rahmen dessen, was die Eltern zugelassen haben, tun und lassen, was ich wollte. Also das war eine übrigens schöne, normale Kindheit.
Ihr Verhältnis zu Ihren Eltern und vor allem zu Ihrem Vater haben Sie für die Öffentlichkeit erst mit einigem Abstand beschreiben können. Das war 2013, anlässlich des 100. Geburtstages von Willy Brandt. Und Ihrem Buch Mit anderen Augen, darin beschreiben Sie unter anderem eine Szene, dass Ihr Vater über den Tod Peter Fechters völlig außer sich gerät. Das war 1962. Peter Fechter wurde damals bei einem Fluchtversuch über die Berliner Mauer von der Volkspolizei erschossen. Warum hat ihn das so aufgebracht?
Naja, das Schreckliche war ja, dass Peter Fechter angeschossen worden war. Und er blieb stundenlang im Minenfeld liegen, auf der östlichen Seite der Mauer. Und er schrie um Hilfe. Das ist ja eine hochdramatische Situation. Ein junger Mann, der vom einen Teil der Stadt in den anderen will. Er war Bauarbeiter und bleibt dann da liegen. Und die Westberliner Bevölkerung, also es haben sich Leute da versammelt und natürlich empört. Das ist ja auch etwas, was schrecklich ist. Da schreit jemand um Hilfe und niemand hilft. Die amerikanischen Soldaten, die in der Nähe waren, sind angesprochen worden, aber die hatten die Order, nicht einzugreifen. Und auf der anderen Seite, die Fopos haben offenbar zu spät den Hinweis bekommen, den wenigstens zu bergen. Da rief er schon gar nicht mehr, weil er offenbar schon ohnmächtig, wenn nicht tot war. Es war wirklich eine schreckliche Situation und da hat die Berliner Volksseele gekocht. Das war auch eine Situation, wo auch Wut gegen die Amerikaner und gegen die Westalliierten da war. Hatte dann ja nach dem Mauerbau schon mal so eine Vertrauenskrise gegeben, aber das hatte man relativ schnell wieder eingeholt. Jetzt gab es tatsächlich eine Vertrauenskrise. Die Leute haben an der Mauer demonstriert. Die Westberliner Polizei musste dafür sorgen, dass nicht eventuell jemand auf die Idee kommt, die Mauer zu stürmen. Also gewissermaßen die absurde Situation. Die Westberliner Polizei musste die Mauer schützen. Und die sowjetischen Soldaten durften sich ja weiterhin im Westteil der Stadt bewegen, sowie umgekehrt die Westalliierten im Ostteil der Stadt. Und es wurden Steine geworfen auf die sowjetischen Autos. Und ich habe selber beobachtet, dass Leute schon Steine in die Hand hatten, um sie auf die amerikanischen Jeeps zu werfen. Also das war eine sehr dramatische Situation. Wenn man die sich nochmal klar macht, kann man das gut begreifen. Also.
Wie hat sich Ihr Vater denn da verhalten? Denn der verhielt sich ja immer eindeutig solidarisch im Verhältnis zu dieser amerikanischen Schutz.
Nein, er hat sich nicht gegen die Westalliierten gewandt. Mhm. Aber er hat sich, wie manchmal an anderer Stelle ja auch, zum Sprecher der Empörung der Westberliner gemacht. Am Abend noch, als das bekannt wurde mit Peter Fechter, erinnere ich mich, dass er einen Anruf kriegte. Die Leute sammeln sich vor dem Rathaus Schöneberg. Das war nicht unüblich, spontan. Und er hat seine Familie eingeladen ins Auto und ist dann zum Rathaus gefahren und hat dort gesprochen. Und das war ja immer ein Balanceakt, die Stimmung auszudrücken, aber gleichzeitig so zu artikulieren, dass sie nicht überkocht, nicht? Stichwort Sturm auf die Mauer oder so. Das hätte ja ein Desaster gegeben mit Verletzten, wahrscheinlich Toten, unter Umständen auch kriegerische Verwicklungen. Und das war so dieser Balanceakt. Aber er musste kein Theater spielen. Er war tief empört an der Stelle. Ich habe ihn nie so empört gesehen wie in dieser Situation.
In Ihrem Buch beschreiben Sie Ihren Vater vor allem in der frühen Phase als durchaus fürsorglich, aber er war kein Familienmensch. Mhm. Auf der einen Seite war er jemand mit der Fähigkeit zur Selbstironie und zum Humor, aber er hatte eine gewisse Scheu vor Leuten, wie Sie schreiben. Ein Politiker, eine gewisse Scheu vor Leuten. Woran bestand denn in Ihren Augen sein großes politisches Talent?
Naja, wenn er vor 1000, 10.000 oder 100.000 Leuten geredet hat, dann hatten die Menschen das Gefühl, er ist ihnen nahe. Und seine Fähigkeit war, das auszudrücken, was sie so vage empfanden, aber nicht so in Worte hätten fassen können. Das war seine große Stärke. Und wenn ich sage, er hatte eine gewisse Scheu, dann eher mit Einzelpersonen. Zumal vielleicht, wenn er nicht so richtig wusste, was ist jetzt eigentlich das Verhältnis zwischen uns. Nicht? Mhm. Da hatte er, denke ich, auch ein Problem an der Stelle. Aber das kam überhaupt nicht zum Ausdruck, wenn er große Reden hielt oder auch kleine Reden oder auch in kleiner Runde. Also er konnte auch Leute, die ihm politisch fernstanden, also ich will jetzt nicht sagen einwickeln, aber er konnte sie für sich gewinnen. Das war eine ganz große Stärke. Aber wenn es nicht darum gegangen wäre, sondern wenn man einfach nur zusammensitzt und es ist eigentlich nicht so ganz klar, warum sitzt man hier zusammen. Ich glaube, da kamen dann eher die Probleme zum Ausdruck. Nicht? Ist ja auch unterschiedlich bei den Menschen. Also, ja, aber das war schon auffällig bei ihm, diese Diskrepanz. Also zwischen einerseits dieser Empathie für die großen Gruppen oder auch kleinen Gruppen in seiner mehr politischen Funktion und die gewisse Vorsicht, zögere jetzt zu sagen, Verklemmtheit, wenn er dann in eine Situation kam, wo ihm nicht so ganz deutlich war, was muss ich hier eigentlich machen? Was ist jetzt meine Rolle, die ich hier spielen muss?
Mhm. Ihre Eltern haben sich dann in der Zeit in Bonn auseinandergelebt. 1980 erfolgte die Scheidung. Ihr Vater hat dann nochmal geheiratet, Brigitte Seebacher-Brandt. Sie, Peter Brandt, haben sich stets um ein gutes Verhältnis zu ihr bemüht, zu Brigitte Seebacher. Das ging nicht allen ihren Brüdern so. Vor allem Matthias, der jüngere Bruder, der Schauspieler geworden ist, der scheint unversöhnt. Warum haben Sie anders reagiert?
Naja, also erstmal muss ich sagen, was meine Brüder betrifft, das kann ich nicht beurteilen und nicht interpretieren.
Naja, Matthias schreibt das.
Ja, ich weiß schon, worauf Sie anspielen, was mich betrifft. War für mich klar, wenn mein Vater, mit dem ich ja weiter Kontakt halten wollte, wenn der eine Wahl trifft, dann habe ich diese Wahl zu akzeptieren. Ich konnte ja nun in der Tat auch beobachten, wie sich die Eltern, ich würde jetzt sogar mal sagen, seit den mittleren späten 60er Jahre, peu à peu, das gab dann auch immer wieder bessere Phasen, aber peu à peu auseinandergelebt haben. Das haben sie schon richtig ausgedrückt. Und außerdem war ich ja kein Kind mehr und auch kein Jugendlicher. Vielleicht auch nochmal ein Unterschied zum Matthias, der noch sehr jung war damals.
13 Jahre jünger, ja.
Genau. Und ich fand es weder überraschend, schockierend schon gar nicht, aber auch nicht unangemessen, um das mal so zu sagen. Es war ja meine Mutter, die dann letztlich den Strich gezogen hat, jetzt formell zu sagen, nee, dann aber Scheidung. Und für mich war klar, dass ich die Partnerin oder spätere Ehefrau des Vaters, der muss ich mit einem gewissen Respekt begegnen und versuchen, mit ihr ein gutes Verhältnis zu haben. Das finde ich nicht so abwegig.
Peter Brandt. 1966 ging Ihr Vater nach Bonn und wurde Außenminister. Sie sind allein in Berlin geblieben, haben Abitur gemacht, haben dann studiert und wurden Historiker. Es folgte die Promotion und Habilitation und 1990 wurden Sie dann Professor an der Fernuniversität Hagen. Ihre wissenschaftlichen Themen sind unter anderem das 19. Jahrhundert, der Nationalstaat und bürgerlicher Wandel. Dieser Nationalstaatsgedanke, der war in Deutschland ursprünglich positiv besetzt, stammte aus der Studentenbewegung vor dem Hintergrund der Kleinstaaterei in Deutschland nach dem Wiener Kongress. Und dieser Nationalstaatsbegriff, der wurde dann unter anderem in Preußen und im sogenannten Dritten Reich spätestens durchaus chauvinistisch besetzt. Sie haben nun zu Deutschland und zur Nation ein, wie Sie schreiben, grundsätzlich eher positives Verhältnis. Wie verträgt sich das mit diesem Nationalismusgedanken?
Man muss ja zunächst mal unterscheiden zwischen Nation und Nationalismus. Mhm. Die Nation, das ist jetzt keine besonders originelle Definition, ist eine Kommunikationsgemeinschaft, also etwas Gesellschaftliches, nichts natürlich Gegebenes. Man kann sagen, es gibt üblicherweise gewisses Rohmaterial, in Anführungszeichen, wie gemeinsame Sprache, gemeinsame Kultur, gemeinsame Geschichte. Aber das muss auch nicht alles immer zusammenpassen. Kommunikationsgemeinschaft ist die eine Seite. Die andere Seite ist der Nationalstaat. Das eine muss mit dem anderen nicht unbedingt zusammengehen. Und also mein Punkt ist zunächst mal, dass man dieses Element oder diese Dimension der Realität zunächst mal zur Kenntnis nimmt, die auch nach meiner Meinung nach auch heute noch eine größere Rolle spielt, als manche Leute ihm zubilligen. Also das ist zunächst mal keine reine Willensentscheidung, ob man sagt, es gibt so etwas wie einen nationalen Faktor oder es gibt ihn nicht. Nationalismus hat ja in der Umgangssprache eindeutig einen negativen Beiklang. In der wissenschaftlichen Sprache ist das etwas anders. Also wir reden dann zum Beispiel vom irischen Nationalismus im 19. Jahrhundert, ohne das zu bewerten. Also das ist dann einfach nur die Kombination von Nationalgedanke und Nationalbewegung. In Deutschland wie in anderen Ländern kann man sehen, dass es da in der Tat eine gewisse politische Verschiebung gibt in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Jetzt sehr vereinfacht gesagt, während man sagen kann, bis Mitte des 19. Jahrhunderts und darüber hinaus ist die Nationalbewegung, der Nationalgedanke eher links im Sinne von fortschrittlich, liberal, demokratisch konnotiert, wird diese Idee dann, Sie hatten das schon angedeutet, rechts okkupiert. Was aber nicht heißt, dass nicht bestimmte Formen des nationalen Denkens auch unabhängig und konträr dazu weiter existieren. Also die klassische Sozialdemokratie, vor allem dann in der Weimarer Republik, hat sich zwar als ein Teil einer internationalen Bewegung verstanden, aber gleichzeitig durchaus auch als eine nationalpatriotische Partei. Also, dass man das als Gegensatz sieht, ist eigentlich eher etwas, würde ich sagen, der letzten 30, 40 Jahre, also noch die Phase der 60er, 70er Jahre, wenn Sie die Äußerungen der führenden Sozialdemokraten nachlesen, die haben das anders für sich dargelegt und nebenbei gesagt übrigens auch die SED hatte ihre nationale Konzeption. Wie man das dann politisch letzten Endes umsetzt, das ist noch eine zweite Frage, aber das sind ganz unterschiedliche Dinge. Das eine ist, dass man die nationale Bewegung, den Nationalgedanken als einen wichtigen Faktor der Geschichte des 19. Jahrhunderts untersucht, einfach historisch erforscht. Die zweite Frage ist, wie geht man mit dem Phänomen heute um? Natürlich ist meine Einstellung zu Volk und Nation auch durch das mitgeprägt, was ich historisch erforscht habe. Aber es ist nicht identisch, sondern das eine wird anders diskutiert als das andere.
Aber wenn wir mal auf Ihre persönliche Haltung dazu kommen, wie verträgt sich denn dieser nationale Gedanke mit einer europäischen Idee?
Deswegen unterscheide ich ja zwischen Nation als einer Kommunikations-Kulturgemeinschaft und dem uneingeschränkt souveränen Nationalstaat. Da bin ich in der Tat auch der Meinung, da ist die Zeit drüber hinweggegangen. Insofern ist durchaus die Einigung Europas etwas Erstrebenswertes. Aber es wird diese Einigung nur geben auf der Basis der nationalen Gemeinschaften, die auch staatlich verfasst sind. Das heißt, die Nationalstaaten sind bisher und werden weiter sein die Bausteine, aus denen das vereinte Europa geschaffen wird. Also es gibt ja die Idee, die halte ich für völlig unrealistisch, zu sagen, man muss diese Nationalstaaten auflösen und dann hat man Regionen und die sollen dann Grundstein von Europa sein. Wenn dann die Leute sagen, Bayern und das Saarland, da möchte ich mal sagen, ist Bayern natürlicher als Deutschland. Mit den Franken, mit den Schwaben ist das Saarland, was als Zukunftsprodukt der Niederlage im Ersten Weltkrieg entstanden ist, ist das natürlich eine natürliche Einheit? Da kann man doch viele Fragezeichen setzen. Und davon abgesehen wissen wir, dass die Masse der Europäer, auch die, die den europäischen Einigungsprozess positiv sehen, darüber gibt es repräsentative Umfragen, sich nach wie vor mit der nationalen Gemeinschaft identifizieren. Das heißt, ich halte es für einen ganz unrealistischen Gedanken, quasi das entgegenzusetzen, sondern wir müssen versuchen, das auf eine konstruktive Weise miteinander zu verzahnen. Das ist historisch etwas Neues, denn es hat Ansätze zu einer Einigung Europas, wenn wir jetzt mal an die Neuzeit denken, nur zweimal gegeben. Einmal unter der Hegemonie Napoleons für wenige Jahre und dann nochmal für noch kürzere Zeit unter der Hegemonie Nazi-Deutschlands. Und jetzt nach dem Zweiten Weltkrieg ist etwas historisch völlig Neues entstanden, nämlich dass man in einer relativen Gleichberechtigung von Staaten versucht, etwas ganz Neues zu schaffen. Das war zunächst mal auch nicht nur durch die Erfahrung des Zweiten Weltkriegs und durch wirtschaftliche Überlegungen also Montanunion und so weiter, geprägt und auch durch die Ost-West-Konfrontation, die amerikanische Blockkonzeption. Zunächst mal haben die USA das ja uneingeschränkt positiv gesehen. Das kam erst später, dass sie dann auch das als Konkurrenten wahrgenommen haben. Also will damit sagen, diesen historischen Zusammenhang muss man auch bedenken. Aber es bleibt der Punkt, es ist ein historisch ganz neuartiges Experiment, was von großer zivilisatorischer Bedeutung ist. Also ich bin ein überzeugter Anhänger des Vereinigten Europas. Ich glaube nur nicht, dass man es unabhängig und gegen die Nationalstaaten oder gar die nationalen Gemeinschaften verwirklichen kann.
Kommen wir nochmal zurück ins 19. Jahrhundert. Wie eingangs erwähnt, sind Sie an der Neuaufstellung der Sammlung des Karl-Marx-Hauses in Trier ursächlich beteiligt und haben auch bei der großen Landesausstellung anlässlich des 200. Geburtstages von Karl Marx beratend mitgewirkt. Der ist am 5. Mai, da wird diese Landesausstellung und das Karl-Marx-Haus werden beide eröffnet. Welches Verhältnis haben Sie dabei zu Karl Marx entwickelt?
Naja, ich habe mich ja mit Karl Marx seit meinen frühen Jahren beschäftigt, was jetzt sicher eine Voraussetzung ist. Man muss, um so eine Funktion wahrzunehmen, nicht unbedingt ein besonders positives Verhältnis zu Marx haben. Bei mir ist es allerdings so, dass ich der Meinung bin, Marx hat uns nach wie vor viel zu sagen. Ich nehme auch wahr, dass der Umgang heute viel unbefangener ist als noch vor 30 Jahren oder auch noch vor 20 Jahren.
Na, da hatten wir ja auch noch einen real existierenden Sozialismus.
So ist es. Und das wird heute nicht mehr automatisch gleichgesetzt oder identifiziert. Es ist ja durchaus auch die Frage, wie das Verhältnis der beiden ist. Man kann nicht sagen, es hat überhaupt nichts miteinander zu tun. Das wäre ja absurd. Aber es ist nicht so einfach, die Linie von Marx zu Stalin zu ziehen und seinen Nachfolgern. Das wäre aber eine eigene Diskussion.
Was ist eigentlich seine größte Leistung gewesen?
Ich halte für die größte Leistung tatsächlich die Analyse des Kapitalismus, und zwar nicht, was manche irrtümlich annehmen, er hätte sozusagen nur den Kapitalismus seiner Zeit versucht zu beschreiben. Nein, er hat versucht, die Bewegungsgesetze der kapitalistischen Produktionsweise als einer solchen zu analysieren. Und das halte ich nach wie vor für eine große Leistung. Selbstverständlich kann man bei ihm Irrtümer finden. Die Entwicklung ist anders gegangen, als er das vermutet hat. Ich würde auch heute viel stärker als in meinen jungen Jahren das Unfertige und Unvollendete an dem Werk von Marx sehen. Also er hat ja zum Beispiel von dem Dreibändchen Kapital zu seinen Lebzeiten nur den ersten Band rausgebracht.
Zwei und drei hat dann Friedrich Engels in
der Nachfolge gemacht. Sicherlich im Wesentlichen in seinem Sinn, aber Marx selber hatte in seinen späten Jahren das Gefühl, vieles muss ich ganz neu erforschen. Also auch die Rolle Amerikas, die Rolle Russlands, das waren für ihn Themen, auf die er eigentlich nochmal zurückkommen wollte. Er hatte in gewisser Weise die Vorstellung, was man heute ja gar nicht mehr ernsthaft erwägen könnte, das Wissen der Zeit in seinem Kopf zu bündeln und daraus eine grundsätzliche Gesellschaftstheorie zu machen. Er hat ansatzweise sehr viel davon gemacht, aber man muss sich klar machen, er selber war der Meinung, das ist unfertig. Und abgesehen mal davon, er war ja auch ein großer Spötter und hat im Hinblick auf manche seiner Anhänger auch gesagt, wenn ich eins weiß, dann ist es, dass ich kein Marxist bin. Auch das nicht, also diese Dogmatisierung seines Denkens, die es dann später gegeben hat, ist eigentlich nicht in seinem Sinne.
Marx hat seine Theorien vor dem Hintergrund der damaligen Verarmung der Leute entwickelt. Außerdem war es die Zeit des berüchtigten Manchester-Kapitalismus, Pikanterie am Rande. Die Familie Marx lebte nicht zuletzt durch Unterstützung von Friedrich Engels, und dessen Familie hatte eine, das waren ja Textilfabrikanten aus Barmen, also Wuppertal, und die hatten eine Filiale in Manchester, und daraus speiste sich auch das englische Vermögen, darf man nicht vergessen. Jetzt leben wir zwar zumindest in den Industriestaaten im Westen nicht mehr im Pauperismus. Das Arbeiterproletariat, das gibt's so auch nicht mehr. Aber spätestens seit der Finanzkrise fragen sich doch viele, hat Marx noch was zu bieten an Lösungsvorschlägen oder Analysen? Sie haben das schon angedeutet, dass Sie eher glauben, dass ja, nämlich was?
Ich würde das Schwergewicht legen auf die Analyse. Mhm. Was die Lösungsvorschläge, Angebote betrifft, müsste man noch mal extra diskutieren. Aber zunächst mal, die große Stärke ist die Analyse. Nämlich die Analyse der Bewegungsgesetze der kapitalistischen Gesellschaft, der kapitalistischen Produktionsweise. Das ist das, was er im Kern versucht hat zu machen und wo er auch unterschiedliche Entwicklungstendenzen herausgearbeitet hat. Also das ist auch etwas, wo man manchmal bei ihm unterschiedliche Argumente finden kann, weil er die eine Entwicklungstendenz dann in ihrer Logik, in ihrer Entwicklungslogik darstellt und eine andere Entwicklungstendenz, die das beispielsweise wieder konterkariert. Also,
können Sie es ein bisschen mit dem Beispiel bilden?
Ja, also etwa gibt es bei ihm das Gesetz des sinkenden Falls der Profitrate. Nicht? Mhm. Und dann hat er aber durchaus auch wieder andere Gesichtspunkte entwickelt, die das bremsen. Und solche Punkte kann man oft bei ihm finden. Oder er hat ja nie die Vorstellung gehabt, oder nie will ich nicht sagen, aber jedenfalls in den Jahren, wo er angefangen hat, sich intensiv mit politischer Ökonomie zu beschäftigen, hat er nicht die Vorstellung gehabt, dass die Masse des Volkes im buchstäblichen Sinne, im absoluten Sinne immer weiter verarmt. Auch die Frage des Existenzminimums bei ihm war immer auch kulturell bedingt dann, nicht? Auch die Frage der Wirtschaftskrisen, die er intensiv studiert hat, nicht? Also gibt es so etwas tatsächlich wie eine Untergangskrise des Kapitalismus? Ist gar nicht so klar, welche Antwort man da bei Marx finden kann. Also alleine schon die Interpretation ist kompliziert bei ihm und allemal die politischen Lösungsmöglichkeiten. Denn er hat es immer abgelehnt, sich eine neue Gesellschaft auszumalen. Also mal unabhängig davon, dass er meinte, die politische Form müsste demokratisch sein und die Produktionsmittel sollten im Allgemeinbesitz sein. Aber darüber hinaus hat er immer Versuche, das sozusagen auszumalen, hat er für abwegig gehalten, durchaus problematisch. Aber das macht es alles so schwierig, das dann politisch auch zu deuten. Nicht? Noch in der Weimarer Zeit hat sich die gesamte Sozialdemokratie in der Nachfolge von Marx gesehen. Also keineswegs jetzt nur die, die auf dem linken Flügel standen, die Kommunisten sowieso. Und wer das jetzt tatsächlich authentischer interpretiert hat, das ist ja durchaus noch die Frage. Denn in der Tat war die Periode schon zwischen den beiden Weltkriegen eine andere als die. Marx ist 1884 gestorben. Und das ist auch nicht eigentlich der Gegenstand dieser Ausstellung. Es geht nicht darum, Marx auf einen Sockel zu heben oder zu sagen, das ist der, der uns die Zukunft zeigt, sondern es ist ein großer abendländischer und ich würde sagen auch ein großer deutscher Dichter, den man auch nicht verstehen kann ohne die ganze Tradition der klassischen Philosophie. Das ist kein Zufall, dass Marx in Deutschland und nicht irgendwo anders aufgekommen ist, dieser Denker. Es geht darum, eine große historische Figur anlässlich des 200. Geburtstages verständlicher zu machen. Das ist gar nicht so einfach, ihn verständlicher zu machen, aber das versucht halt diese Ausstellung.